klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Heute begrüße ich den Dirigenten Mateusz Moleda. Er gewann 2023 den internationalen Sergei Koussevitzky-Dirigentenwettbewerb in Italien mit dem ersten Preis der Jury und vielleicht noch wichtiger, dem Preis des Orchesters. Und er debütiert am 19. Juni 2025 im Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit einem reinen Mendelssohn-Programm. Herr Moleda, herzlich willkommen bei Klangvoll.
Guten Tag, Herr Mertens. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir blicken heute in Ihren Musikmaschinenraum als selbstständiger freischaffender Dirigent, der eigentlich Pianist ist und keine klassische Dirigierausbildung an einer Musikhochschule absolviert hat. Wir wollen darüber sprechen, wie man vom Pianisten zum Dirigenten wird, über das Leben als weltweit reisender Gastdirigent, der gerade einen Sprung auf der Karriereleiter macht, über Ihre Begegnung mit sehr unterschiedlichen Orchestern in Europa, Kanada, Asien, Lateinamerika und Südafrika. Und welche Rolle das Golfspielen für Sie hat. Sie wurden 1986 in Dresden geboren. Ihre aus Polen stammenden Eltern standen in der Zeit beide als Opernsolisten, zum Beispiel in Madame Butterfly und anderen großen Werke auf der Bühne der Semperoper und auch in anderen Opernhäusern. Ihr Kinderwagen, sagten Sie kürzlich einmal, stand faktisch immer in der Oper. Gibt es nach Ihrer Erinnerung einen bestimmten Punkt, ein Ereignis in Ihrer Karriere, das so prägend war, um endgültig von Pianist auf Dirigent umzusatteln? Und wenn ja, was und wann war das genau?
Ich würde doch sagen, dass das ein schleichender Prozess war. Ich beschreibe mal den Weg dahin. Es ist so, dass ich eine pianistische Ausbildung genossen habe, auch in Dresden an der doch anerkannten Spezialschule für Musik. Und dann war man mit der Schule fertig und dann war die Frage, wo geht man dann hin, um sich weiter als Pianist ausbilden zu lassen. Und ich wollte tatsächlich in Deutschland bleiben und da haben sich diverse Optionen angeboten. Das war Klaus Hellwig in Berlin, das war damals noch der leider schon verstorbene Anatol Ugorski in Detmold, das war Pavel Gililov in Köln und damals hat auch noch Eliso Virsaladze in München unterrichtet und der Arie Vardi, bei dem ich dann schlussendlich in Hannover gelandet bin. Das waren also die Optionen. Ich bin überall hingefahren und habe mir ein paar Probeunterrichte genommen, habe ein bisschen hospitiert. Und wie ich überhaupt auf Arie Vardi gekommen bin, über Martin Helmchen, den ich seit sehr, sehr vielen, seit Kindesbein an eigentlich kenne. Und seine erste und ja fast einzige eigentlich Klavierlehrerin, Galina Ivanzova. Und sie sagte mir dann, dass Martin zu Arie Vardi studieren geht. Und dann habe ich mich, wie gesagt, auch bei Arie Vardi vorgestellt. Und das war also, aus Dresden kommt, war das dann natürlich ein kleiner Schockmoment, weil es war ja nicht nur Arie Vardi, damals hat noch Kajew gelebt, damals hat noch Kemmerling, die haben gelebt. Und das war natürlich bei 2006 habe ich angefangen, das Weltzentrum der Pianistik, der pianistischen Ausbildung. Und das war natürlich ein ganz heißes Eisen sozusagen. Und ich war ganz ehrlich von nicht so ganz überzeugt, ob ich da meinen Platz irgendwo finden würde. Aus heutiger Sicht bin ich sehr glücklich, dass ich das gemacht habe, weil mir das eben den Weg zum Dirigieren geebnet hat. Warum? Also man war in Hannover und der Unterricht sah so aus, beziehungsweise die Situation war die folgende. Es kommt ein Francesco Piemontesi rein und sagt, ich fliege übermorgen nach Tokio, ich spiele zweimal Brahms zweites Klavierkonzert mit dem NHK und ich möchte einfach mal durchspielen und so. Und dann kommt der nächste rein, dann kommt Martin rein und sagt, ich spiele irgendwie übermorgen Kammermusik in der Carnegie Hall. So, das war die Situation. Also am laufenden Band wirklich große Stars, zum Beispiel die heute wirklich sehr bekannte und berühmte mit einer tollen Karriere, Beatrice Rana, der habe ich tatsächlich am Anfang geholfen, als sie kam. Das war in meiner Endphase des Studiums, hat sie gerade angefangen. Da habe ich dann ihr geholfen, die ganzen Verwaltungsgeschichten da zu lösen. Ja, also was macht man dann? Man kommt in so eine Klasse und ich mit meinen kleinen Händen War sowieso nicht der Pianist, der die großen Schinken spielen konnte. Ich habe das Größte, was ich mal gespielt habe, war Rachmaninoff 3, auch ziemlich oft mit verschiedenen Orchestern in verschiedenen Ländern. Um das abzukürzen, man musste quasi nach seiner Stellung in diesem ganzen pianistischen Konsortium suchen. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Klavierkonzert von Haydn, Mozart, Beethoven vom Flügel aus zu dirigieren. Und irgendwann sagte dann ein Veranstalter, ja, wir können das zwar machen, aber jetzt gibt es eine Sinfonie im zweiten Teil und ja, wir können jetzt keinen zweiten Dirigenten dafür engagieren. Und entweder sie machen alles oder sie machen gar nichts. Und dann habe ich mich tatsächlich dann dafür entschieden, alles zu machen. Ich weiß bis heute noch, das war ein ziemlich einschneidender Moment für mich. Es war die Zauberflütenouvertüre, es war das 23. Klavierkonzert, wie gesagt, vom Flügel geleitet und die Prager Sinfonie. Also, die Dirigenten, die jetzt zuhören, die wissen, was das für eine Herausforderung ist, gerade die Prager. Und das hat mich extrem fasziniert und ich habe das dann erstmal weiterverfolgt. Dann kam immer wieder die eine oder die andere Sinfonie dazu. Und irgendwann war dann der Moment 2013, wo ich beschlossen habe, ich kann nicht mehr beides machen, weil ich dazu einfach nicht imstande bin. Ganz, ganz platt gesagt. Und da habe ich mich dann entschieden, das Klavier endgültig im Prinzip an den Nagel zu hängen. Eine Entscheidung, die ich nicht wirklich bereue. Warum? Weil ich glaube, oder Selbsteinschätzung ist immer die gefährlichste Einschätzung von allen. Ich glaube, ich bin doch ein relativ kommunikativer Typ und ich spreche 5 Sprachen fließend und als Pianist muss man halt 7-8 Stunden mit diesem schwarz-weißen Tastenmonster in einem geschlossenen Raum verbringen und die Kommunikation findet nur mit dem Instrument statt. Aber als Dirigent spricht man ja mit Menschen und man schenkt den Menschen ein Lächeln und das ist etwas, diese Faszination hat mich bis heute nie losgelassen und deswegen ist das die quasi finale Entscheidung.
Ja, sehr spannend. Also das habe ich auch noch nicht gehört, nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip von Pianist zu Dirigent. Das ist ja schon sehr spannend. Jetzt mal folgende Situation. Sie kommen zum ersten Mal als Gastdirigent zu einem Orchester. Wann spüren Sie in der ersten Probe, dass es läuft? Also gibt es ein Rezept, ein Ratschlag, wie man am besten mit einem Orchester warm wird, angesichts der extrem kurzen Probenzeit und außer der 6er-Regel des Dirigenten zu hoch, zu tief, zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise?
Ja, also das, was Sie gerade, diese sogenannte 6er-Regel, die habe ich von meinem Mentor Marek Janowski gelernt. Auf den kommen wir sicherlich später nochmal kurz zu sprechen. Und das ist etwas, das ist das dirigentische Handwerk. Und das hat mir zum Beispiel beim Gewinn des Wettbewerbs, den Sie am Anfang erwähnt haben, das hat mir sehr geholfen. Und das hilft eigentlich auch wirklich immer. Ich möchte also wirklich eine Lanze brechen dafür, dass das ist das A und O. Nicht großes Geschichten erzählen und kein Überflüssiges Gequatsche, sondern das sind die Informationen, die ein Orchestermusiker braucht. Und je klarer es ist, desto einfacher ist es. Und der Job eines Orchestermusikers ist schwer genug, ist wahnsinnig anstrengend. Und das muss man dann als Dirigent nicht noch schwieriger machen. Der Moment, wann es läuft, das ist... Ich würde sagen, ich gucke immer, bevor, wenn die Leute stimmen, wenn das Orchester anstimmt, gucke ich dann schon mal so in die Reihen und dann sieht man sofort, mit wem ist es einfacher, eine Beziehung aufzubauen, einfach nur über das Visuelle und mit wem vielleicht etwas schwieriger. Und mein Credo ist immer gewesen, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ein Lächeln ist. Und deswegen einfach nur die Mundwinkel ein bisschen nach oben bewegen und das schafft schon eine gewisse Beziehung, eine gewisse oder eine Grundebene, auf die man dann einfach weiterentwickeln kann. Und ich würde sagen, es gibt diese, wie ich mir habe sagen lassen, das wird einem im Studium beigebracht. Man muss erstmal das Orchester Montag früh um 10 erstmal so 10 Minuten spielen lassen und so weiter. Ich halte mich an diese Regel zum Beispiel nicht immer. Also ich bin auch immer der Meinung, ein bisschen warm spielen muss man sich, ein bisschen wieder die Ohren schärfen, das Gefühl für den Kollegen, die Kollegin, die daneben, dahinter, davor, gegenüber sitzt. Aber das sollte doch schon sich in einem zeitlichen Rahmen befinden, dass man einfach keine Zeit verliert. Und dann tatsächlich ganz, ganz klare Ansagen, denn der erste Eindruck ist immer das, was bei einem Orchestermusiker oder einer Musikerin zählt. Wenn nach 2 Minuten eine ganz klare und konkrete Ansage kommt, dann wissen alle, wie die nächsten 3, 4 Tage laufen werden. Und da muss man tatsächlich in dieser ersten Ansage das Vertrauen der Musikerinnen und Musiker gewinnen.
Ja, das ist eine schöne Lebenserfahrung, vor allem das mit den Mundwinkeln nach oben. Da würden ja eine ganze Menge von Dirigenten, wenn man sie heute so auf Fotos sieht, die alten Meister würden da ja, glaube ich, ausscheiden. Aber das war wahrscheinlich auch eine ganz andere Zeit. Als Pianist haben Sie im Prinzip das Standardrepertoire mal studiert, also von Chorfantasie Beethoven bis zum 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow. Aber wie erarbeitet man sich aus dieser gelernten Pianistenperspektive orchestrales Repertoire? Also wie gehen Sie an so ein Stück ran?
Ja, also das hängt ein bisschen immer vom Stück ab. Natürlich gibt es ich habe immer so ein Problem mit dem Begriff Standardrepertoire. Da werden wir sicherlich später auch nochmal drüber sprechen. Es gibt aber natürlich gewisse ein dirigentisches Standardrepertoire. Das muss man einfach einstudiert haben. Dazu gehört Sacre, dazu gehört die Geschichte vom Soldaten. Dazu gehört, das ist etwas, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Das ist die Sprecherszene aus der Zauberflöte im ersten Akt, dass der Priester und Tamino, das Andante gegen das Adagio. Und ich glaube, wenn man darin fit ist, ja, da hat man schon mal so einiges, so ein paar Grundlagen geschaffen, zumindest schlagtechnisch. Und alles Weitere, ja, dieser Beruf hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Und in der Zeit, in der ich noch als Pianist aktiv war, aber schon dirigiert habe, ich hatte das große Glück, mit ein paar Agenturen zusammengearbeitet und ein paar Orchestern, bei denen ich als Solist zu Gast war. Und die haben mir alle die Chance gegeben, mich dann auch als Dirigent zu präsentieren. Ich danke bis heute für dieses große Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde. Und das sind alles Erfahrungen, also praktische Erfahrungen, die ich durch absolut nichts ersetzen wollen würde. Durch kein Papier, auf dem Diplom-Dirigent steht. Ich bin heute 38 Jahre alt. Ich habe irgendwo eine Liste mal angefertigt. Ich bin jetzt bei ungefähr 51 Sinfonien, die ich mehrfach natürlich mit verschiedenen Orchestern in ungefähr 15 Länder auf der Welt dirigiert habe. Das ist das, worauf die eigentlichen Qualitäten eines Dirigenten fußen. Nicht unbedingt, dass man jetzt unbedingt vom Klavier aus einer Partitur spielen kann. Denn ganz ehrlich, bei einem Einspringer, wenn Sie 24 Stunden Zeit haben, eine Bruckner Sechste zu übernehmen oder Bartoks Musik für Saiteninstrumente, für Schlagzeug und Cellista. Jetzt lachen Sie, ja, weil ich gerade in dieser Situation bin, wenn wir hier aufzeichnen. Ich bin im Hotel in Dortmund und Freitagnachmittag kann der Anruf, ob ich mit diesen beiden Werken bei den Dortmunder Philharmonikern einspringen kann. Samstag, also 24 Stunden später, war die erste Probe. Und ich sag mal so, diese ganzen Begleitfächer, die es dann im Studium gibt, wie Partitur, Spielchor, Singen, Gesang, zweites Instrument, das ist in so einer Situation nicht unbedingt hilfreich. Da zählen andere Qualitäten.
Ja, klasse Situation, jetzt einspringen, denn der noch Chef in Dortmund, Gabriel Fels, hat sich irgendwie den Finger gebrochen, habe ich gehört. Sehr kurzfristig war es. Kennen Sie alle Stücke, die Sie in so einer Situation dirigieren, aus dem FF? Oder gibt es auch mal eine Situation, wo Sie sagen, ja, habe ich jetzt nicht drauf, aber schaffe ich mir in kurzer Zeit drauf? Ist das auch möglich? Oder wie sieht das aus?
Das ist auch möglich. Also erstmal muss man ein grundsolides Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, besonders die schlagtechnischen bei Bartok, haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, was ich immer wenn man jetzt keine GMD-Position hat, die ja nun wirklich sehr, sehr zeitraubend ist, auch durch den ganzen Verwaltungsaufwand, der da immer dahinter steckt, hat man als Dirigent eigentlich doch relativ viel Zeit. Und diese Zeit muss man einfach investieren in das Studium von Repertoire. Jede Woche eine neue Sinfonie. Einfach die Partitur nehmen, einfach sich seine Eintragung, wer das macht. Ich weiß, Christian Thielemann dirigiert aus Lernpartituren. Es gibt Kollegen, die malen die ganze Partitur in verschiedenen Farben voll. Und jeder hat da, glaube ich, so seine eigene Technik entwickelt. Und bei der Bruckner Sechsten, ich weiß, es gibt einige Dirigenten, die mögen Bruckner nicht. Ich verehre Bruckner zutiefst. Und das ist natürlich ein Stück, das habe ich auch mal mit assistiert bei den Berliner Philharmonikern mit meinem Mentor Marek Janowski. Also das ist dann sowas, das klebt irgendwo ganz, ganz tief und hinten im Kopf. Und dann muss man das einfach hervorkramen. Und dieser Prozess des Hervorkramens, da muss man sich selbst sicher sein, ob da 24 Stunden einfach reichen. Und bei dem Bartok ist es so gewesen, also ich liebe Bartok, ich habe einige Bartok-Stücke dirigiert, das noch nicht, aber das ist so reizvoll, diese Stereophonie, die er versucht hat, da zu schaffen, durch die beiden sich gegenüber sitzenden Streichorchester. Das ist einfach, das ist zu gute Musik, als wenn man sie nicht als Dirigent kennen und studiert haben sollte. Und deswegen, irgendwo lag die Partitur bei mir zu Hause. Und das ist sicherlich schon 10 Jahre her, dass ich mich damit mal beschäftigt hatte. Und ich hatte es auch zwischendurch nicht aufgefrischt. Und aber es ist natürlich auch ein bisschen Berufsehre, dann so eine Veranstaltung, so zwei Konzerte zu retten, ne? Und deswegen habe ich mich in dem Fall dafür entschieden. Aber es gibt auch genauso genug Beispiele, wo ich einen Anruf von der Agentur bekommen habe. Und zum Beispiel letztes Jahr, da ging es beim Sinfonieorchester in Antwerpen, da ging es um mir vollkommen unbekannte belgische Komponisten, die irgendeine halbstündige Fantasie über irgendwelche Themen geschrieben haben. Da muss ich tatsächlich sagen, da war ich sofort raus. Also das war absolut klar. Ein Komponisten, den sicherlich in Belgien viele kennen. Ich habe von dem noch nie was gehört. Da ist Gott sei Dank jeglicher Größenwahn, den ja irgendwo jeder Dirigent und jede Dirigentin hat, an mir irgendwie, den habe ich nicht in solchen Situationen und bin dafür auch sehr dankbar.
Dann bleiben wir nochmal kurz beim Repertoire. Mit dem belgischen Komponisten ist es ein gutes Beispiel. Wie viel Repertoire können Sie selbst bestimmen? Sie sind jetzt nicht in der Chefposition, sondern Sie sind als Gast bei verschiedenen Orchestern und Sie werden ja in der Regel auch von Agenturen oder von den Orchestern angefragt für ein bestimmtes Programm und ob das in Ihren Kalender passt. Aber wie viel können Sie quasi selbst mitbringen? Also können Sie sagen, ja, aber ich würde gerne das und das Stück damit kombinieren oder so. Also wie flexibel sind da auch Veranstalter und Agenturen, wenn Sie selbst quasi mit bestimmten Ideen dann kommen?
Ja, das ist wirklich nicht einfach. Also ich sage mal so, jeder Dirigent hat seine Lieblingsstücke, das ist absolut klar. Und ich sage mal so, mit 38 ist man ja noch relativ jung als Dirigent, auch wenn es logischerweise Beispiele und Kollegen gibt, die Anfang 20 sind und schon riesen Weltkarrieren haben und 4 Chefpositionen gleichzeitig, was ich so ein bisschen kritisch sehe, aber darum geht's jetzt nicht. Und es ist meistens so, dass man etwas vorschlagen darf. Und dann passiert Folgendes, dann wird immer gecheckt, wie lange ist das nicht mehr gespielt worden oder spielen wir das in der nächsten Saison vielleicht? Und da muss man einfach flexibel sein. Manchmal gelingt es auch wirklich, einen Intendanten, eine Intendantin oder eine Programmplanungsabteilung zu überzeugen, dass das vielleicht ganz gut wäre oder interessant wäre. Und manchmal passiert es auch dann, dass meine Vorschläge angenommen werden.
Aber sind Sie damit zufrieden? Weil ich sag mal, man ist ja so im Konzert. Man ist im Konzert der Veranstalter, der Konzerthäuser, die haben ja ein Stück weit das auch vorgeben. Und man kommt vielleicht mal mit ein oder zwei Vorschlägen durch, aber ansonsten ist man in diesem Repertoire-Korsett. Wird man damit zufrieden? Oder bleibt man damit zufrieden?
Ich würde sagen, also die Gefahr besteht ja auch, dass wenn man nur Stücke dirigiert, die man selbst mag oder die selbst, dass das Repertoire dann doch relativ klein und eingeschränkt war. Also ich glaube, eins der größten Dirigenten oder der größte Dirigent aller Zeiten, Carlos Kleiber, wenn man zusammenzählt, ich weiß nicht, 5, 6 Opern, maximal 10 Sinfonien, das war's dann aber auch schon. Und so eine Karriere wäre heute natürlich heutzutage nicht möglich. Da muss man einfach vieles mitmachen tatsächlich. Und ich muss sagen, dass man muss da unglaublich offenherzig sein dafür, weil wenn man was einstudiert, was man nicht unbedingt so von der ersten Minute an mit voller Inbrunst mag, und dann geht man in die Proben und dann merkt man irgendwie, aha, doch, das ist doch ganz interessant. Und hier kann man doch irgendwie, das hat, ich sage das jetzt mal vorsichtig mit Vorbehalt, das hat Qualität oder das ist dann doch, die Musik ist vielleicht doch größer und bedeutender als ihr Ruf. Das ist mir zum Beispiel zum ersten passiert, ich habe es noch nicht dirigiert, aber das fand ich einfach durchs Hören interessant. Florence Price, die Sinfonien finde ich zum Beispiel wunderbar. Zum Beispiel nicht ganz anfreunden kann ich mich mit Emilie Meyer, aber ich finde die finnische Komponistin Saario, die gerade auch leider verstorben ist, das ist absolut geniale Musik, die viel zu lange unberechtigterweise vergessen war und nicht gespielt wurde.
Ihre Eltern waren ja beide Opernsänger und Sie sind quasi mit oder in der Oper aufgewachsen. Bislang sind Sie aber eher im Konzertbereich tätig. Warum nicht im Musiktheater?
Den größten Kompromiss, den man sich vorstellen kann, als aufführender Künstler, Künstlerin, ist Oper. Also die Fallhöhe ist wirklich extrem an Dingen, die schiefgehen kann. Der Graben, die Bühne, die Sänger, der Chor, die Inszenierung, die Beleuchtung, alles. Da gibt es so viele Unbekannte und deswegen ist, glaube ich, ich sag mal so eine Bruckner-Sinfonie zu dirigieren, da kann definitiv weniger schief gehen als in einer Bohème. Ne? Und das ist also, einmal ist es das und in mir steckt irgendwie so der Drang nach Perfektionismus. Das ist, ich weiß nicht, angeboren. Auch wo das herkommt, ist ja auch egal. Und deswegen, Oper ist in sich immer ein Kompromiss, auch wenn es natürlich die genialste Kunstform ist. Warum wenig Oper bei mir im Kalender ist oder generell, weil ich sehr wenig mache, ich bin nicht durch dieses deutsche Kapellmeistersystem oder die, so wie Janowski und Thielemann sagen, durch die Ochsentour gegangen, vom Korrepetitor über den zweiten Kapellmeister, den ersten Kapellmeister bis zum GMD. Ich glaube, als ich mich dann für das Dirigieren final entschieden habe, da war ich, das ist ein Teil im Lebenslauf, der einfach, also der mein Weg dahin ist einfach der falsche gewesen. Deswegen, und wir sind in Deutschland natürlich mit, ich glaube, Sie wissen das besser, 69 Theater haben wir, glaube ich, Operntheater, Musiktheater, um die 69 meine ich, glaube ich, oder 65 so ungefähr.
Nee, wir haben sogar mehr, nee, wir sind bei 100. 29 Orchestern und rund 80 davon Musiktheater.
Ah, okay, oh, gut. 80, das meinte ich, genau. 80, okay, ja, wunderbar. Und da ist es natürlich so, dass man da als, im Gegensatz zu Italien, wo ja das Stagione-System ist, bis auf die wenigen Repertoire-Theater, die wir in Deutschland haben, ist natürlich da die Arbeitsaufteilung in Deutschland so, dass Oper macht dann der Kapellmeister. Ne? Das heißt, habe ich weder Kontakte noch möchte ich da irgendjemand irgendwas wegnehmen. Das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Schienen. Oper kommt wieder in meinen Kalender in den nächsten Jahren. Aber das auch, wie gesagt, nur als Gastdirigent mit ein paar Vorstellungsserien und dabei mit tatsächlich aber auch mit Stücken, die mir dann wirklich am Herzen liegen, weil das Opernrepertoire ist ja mindestens genauso so breit gefächert wie das sinfonische Repertoire. Und auch da gibt es so Sachen, wenn man dann irgendwie bei aller Liebe, irgendwelche 4-5-stündigen Regimentstöchter und sowas, das muss man dann auch wirklich extrem, extrem mögen. Und ich bin durch meine Janowski-Prägung dann eher in der Wagner- und Strauss-Schiene. Und was ich tatsächlich mal sehr gern machen würde, wäre eine Elektra auch gern nur konzertant mit zum Beispiel mit Catherine Foster, eine gute Freundin von mir, mit der ich zusammengearbeitet habe als in der Titelrolle. Also das wäre schon ein Traum. Also Oper durchaus ja, und die Stücke, die man konzertant machen kann, sowieso. Ansonsten aber ist der Fokus auf der Sinfonie.
Sie haben ja die polnische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Außerdem, Sie haben es schon angesprochen, sprechen Sie fließend Englisch, Französisch und Russisch. Wie beeinflusst Ihre Mehrsprachigkeit die Zusammenarbeit mit Orchestern, die dann auch Ihre Sprache sprechen? Mehrheitlich jedenfalls. Also Orchester sind ja international, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob ein polnisch sprechender Dirigent zum Orchester nach Warschau kommt und dort dann direkt mit den Kollegen auf Polnisch kommuniziert. Was unterscheidet das im Vergleich zu anderen Dirigaten, wo man einfach nur sich mit Englisch dann auseinandersetzen muss mit dem Orchester? Wie nehmen Sie das wahr, wenn man wirklich diese Sprache auch der Musiker, also mehrheitlich jedenfalls, spricht?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin ja in Deutschland geboren. Ich habe nie in Polen gelebt, bin da auch nicht zur Schule gegangen, spreche aber genauso wie wir uns jetzt auf Deutsch unterhalten, fließend akzentfrei, könnte ich das Gespräch auch auf Polnisch führen. Ich habe ja auch auf Polnisch promoviert in Krakau. Und es ist aber doch so, dadurch, dass mir die polnische Alltagssprache, so ein bisschen gewisse Formulierungen, ich verwende da alles, was ich aus dem Elternhaus natürlich kenne, das heißt, den ganz neuen, heißen, kulturellen Sprech, den kenne ich nicht, und manchmal sage ich dann so ein paar, es passiert manchmal, dass ich versuche, etwas, ich suche nach einem Wort und ich finde es nicht, das geschieht alles natürlich innerhalb von Sekunden, und dann übersetze ich das Wort aus dem Deutschen, und das sorgt dann immer für Lacher in Polen, das ist beziehungsweise für Schmunzeln der Orchestermusiker. Und Sprache ist ganz wichtig, weil man kann, wenn es die Muttersprache ist, man kann dann etwas, und die Muttersprache des Orchesters, man kann dann Dinge anders ausdrücken, als wenn man das auf Englisch machen würde. Also es ist zum Beispiel, ich weiß, bei mir ist es so, dass ich im Deutschen und im Polnischen wesentlich ich muss mit meinen Formulierungen manchmal ein bisschen aufpassen. Das muss ich im Englischen nicht, denn das Englische ist dann eher so eine, ich sag mal so, von den Formulierungen her eine weichere Sprache, als wenn man da jetzt sich mit Eloquenz brillieren möchte oder das von sich selbst erwartet. Ja, Russisch haben Sie angesprochen. Ja, ich spreche auch fließend Russisch, und das, was da jetzt los ist, das ist so bedauerlich, weil natürlich, ich würde gern irgendwann, vielleicht in 20 Jahren, wenn das Ganze, wenn der Krieg vorbei ist und oder wenn sich die Situation geändert hat, einmal diesen St. Petersburger Philharmoniker oder Moskau, den Klang einmal live erleben und wirklich mal hören, wie die Tradition, die Schostakowitsch-Tradition ist, das dort zu spielen, aber auch Mussorgsky und alle anderen Komponisten, denn das ist, man erkennt es ja schon auf den Aufnahmen, es ist ja eine vollkommen andere Klangkultur, als wenn wir jetzt so ein deutsches Kultur- oder sogar Radioorchester nehmen. Und das mal live zu erleben und mit den Leuten dann in ihrer eigenen Sprache arbeiten zu können, das ist ein Riesentraum. Ich bin ganz großer Freund von russischer Musik. Ich habe über Rachmaninows zweite Sinfonie promoviert. Das einmal da zu machen, wäre schon ein großer Traum. Aber ich weiß, dass das perspektivisch in nächster Zeit einfach nicht möglich ist. Und ich hoffe nur, dass sich da irgendwann alles zum Guten wendet und dass uns Dirigenten, Dirigentinnen, Musikern, Musikerinnen die Gelegenheit wieder dazu gegeben wird.
Polnisches Repertoire scheint im deutschen Konzertalltag ja eher wenig bekannt. Also zwar gibt es mal wieder immer was von Krzysztof Penderecki, aber Stanislaw Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski oder Paderewski, der war ja nicht nur Pianist und Komponist, sondern auch erster Ministerpräsident und Außenminister in Polen.
Politisch, ja.
Also da gibt es ja vielfältige Anknüpfungspunkte. Aber warum oder woran liegt das auch aus Ihrer Sicht, wo Sie nun gerade beides bedienen, also sowohl Deutschland und Polen, dass quasi dieses andere Repertoire so wenig gespielt wird, was ja auch sehr, sehr spannend ist?
Das ist jetzt kommen wir auf den vorher erwähnten Begriff des Standardrepertoires. Ich glaube, dass das Problem ist dann immer nicht das Wort Repertoire, sondern das Problem Standard. Wenn man nämlich nach Polen geht, ist ein Werk wie Goreckis dritte Sinfonie, Sinfonie der Klagelieder, das ist dort tatsächlich Standard. Oder wenn man andere Werke nimmt, da wird öfters Szymanowskis Liebeslieder des Hafiz, also über die persische Dichtung, gespielt. Da wird sehr viel Penderecki gespielt, die zweite Sinfonie. Das zählt in weiten Teilen, viel von Bacewicz auch, von Grażyna Bacewicz, das zählt in Polen zum Standardrepertoire. Wenn man nach Deutschland kommt, wie Sie gerade gesagt haben, ist das eher so ein Werk wie Pendereckis Dritte, das kommt vielleicht einmal alle 5 Jahre. Und umgekehrt ist es aber ganz genauso. Mit den polnischen Orchestern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist zum Beispiel, da wird kaum Bruckner gespielt in Polen. Es wird auch sehr wenig Schumann gespielt. Da kann ich Ihnen mal, um das mal bildhaft oder an einem Beispiel zu erklären, ich war vor einiger Zeit in Łódź, das ist die Geburtsstadt von Arthur Rubinstein. Die haben ein sehr gutes philharmonisches Orchester mit fast 100 Planstellen. Und da bin ich mit Schumanns zweiter Sinfonie gekommen, auch in einer großen Besetzung mit 14 ersten Geigen. Und dann sprach ich mit dem Cellisten und ich fragte, wann ist das letzte Mal gespielt worden? Und er sagte, also er kann sich erinnern, 1992, also nach dem, sie haben es einmal 1992 gespielt, nach dem während der ersten USA-Tournee des Orchesters nach dem Fall der Berliner Mauer. Und dann haben sie es nochmal gespielt 2008, was ja auch schon 17 Jahre zurückliegt. Also ein Werk wie Schumanns Zweite, was zum Beispiel die Staatskapelle Dresden jetzt, ich weiß nicht, alle 2-3 Jahre spielt, wird tatsächlich, ist bei großen polnischen Orchestern, kommt das in 30 Jahren vielleicht 2 oder 3 Mal. Das heißt, der Begriff Standard, mit dem muss man sehr, sehr aufpassen. Und überhaupt Programmplanung ist ja etwas, man muss heute sehr, sehr aufpassen, weil man kann auch mit gewissen Dingen einen Saal leer spielen. Also ich weiß zum Beispiel, so unglaublich spannend ich das seit Jahren, die Saison vom DSO in Berlin finde, weiß ich aber auch, wenn Sie so eine Saison irgendwo in Rom machen würden oder irgendwo in Frankreich, die Leute würden weglaufen, der Saal würde maximal zu 20% gefüllt sein. Ne? Das heißt, diese Progressivität, nenne ich das mal, die ich wirklich sehr, sehr schätze und unglaublich spannend und interessant finde, damit kann man an anderer Stelle einfach so ein Orchester oder das Publikum vollkommen gegen die Wand fahren. Und deswegen immer bin ich dafür, das immer in den Kontext zu setzen. Ein anderes Beispiel, ein Stück, was ich unglaublich mag, ist die C-Dur-Sinfonie von Bizet. Hat er als 18-Jähriger komponiert. In Frankreich hat das jedes Orchester im Repertoire. Die spielen das rauf und runter. In Deutschland ganz, ganz selten. Ist natürlich auch wahnsinnig schwer, gerade für die ersten Geigen. Und aber ein tolles, knackiges Stück. In Deutschland kommt das zum Beispiel überhaupt nicht oft vor. Und da ist es Standardrepertoire. Das heißt, da muss man tatsächlich gucken. Und bei mir ist es so, da ich eben nicht in Polen aufgewachsen bin, habe ich eigentlich erst durch meine Promotion und das damit verbundene Rigorosum die Akademie in Krakau trägt ja auch den Namen Krzysztof Penderecki und während des Rigorosums wurde ich ja da geprüft über mein musikalisches Allgemeinwissen zu verschiedenen Themen und da kam sehr, sehr viel Lutosławski, Fragen zu Penderecki, Fragen zu Goreckis und so weiter und da habe ich mich tatsächlich monatelang darauf vorbereitet und konnte dadurch, bin ich sehr glücklich, sehr, sehr tief in diese ja gerade Musik des 20. Jahrhunderts blicken und ich hoffe, dass ich mit ein paar Stücken, ich bin gleich fertig, Herr Mertens, dass ich mit ein paar Stücken irgendeinen Intendanten, eine Intendantin hier oder eine Planungsabteilung in Deutschland oder in Großbritannien überzeugen kann.
Gibt es denn einen Komponisten oder eine Stilrichtung, die Sie besonders interessiert, jetzt vielleicht auch aus dem polnischen Repertoire oder wo Sie denken, da ist noch was auszugraben oder ist noch was zu unterbelichtet? Also wir haben ja offenbar nationale Standardrepertoires, mehr oder weniger von Frankreich über Deutschland bis Polen, wo aber es gibt ja auch so allgemeingültige Werke, wo man sagt, warum, also es ist so ein tolles Stück, aber warum wird es so wenig gespielt? Einfach weil die Leute es nicht kennen. Ja. Und wo setzen Sie quasi da an, wo Sie sagen, Mensch, das Stück oder diese Richtung würde ich gerne noch dann, wenn ich es mitbestimmen kann, noch mehr nach vorne bringen. Wo gehen da so Ihre Gedanken hin?
Also da gibt es, ich könnte Ihnen jetzt auf Anhieb 3, 4, 5 Werke nennen. Ich versuche das mal ein bisschen zu verallgemeinern. Also ich finde, da hat natürlich Pionierarbeit der Simon & Rattle geleistet mit den Szymanowski-Sinfonien. Es hat sich aber leider nicht etabliert. Und generell Szymanowski, ich hatte das Werk vorhin schon erwähnt, die Liebeslieder des Hafis ist zum Beispiel ein Stück, was ich einfach grenzgenial finde. Die Tonsprache ist so eigen. Natürlich braucht man dafür einen ziemlich guten Tenor, aber den findet man schon. Und auch der Grad an Intellektualität, der in dieser Musik drinne steckt, ist absolut faszinierend. Genauso finde ich sehr schade, dass sehr wenig Gorecki gespielt wird. Gorecki ist, ich würde sagen, von den großartigen polnischen Komponisten des 20. Jahrhunderts ist Gorecki der sich mit dem Thema für mich persönlich Folklore irgendwie, polnischer Folklore, Portale, Zakopane, das polnische Gebirge, die Gebirgskette, das spiegelt er in seiner Musik wirklich exzellent wider. Und sehr schade, dass davon einfach so wenig gespielt wird. Also ich appelliere wirklich an alle, hoffentlich den ein oder anderen Entscheidungsträgerin, die jetzt vielleicht zuhört, da mal etwas aufs Programm zu setzen. Oder auch zum Beispiel Wojciech Kilar hat nicht nur Filmmusik komponiert, sondern hat wirklich ernstzunehmende, ganz tolle Werke. Da ist es mir zum Beispiel gelungen, ein Werk, das nennt sich Orava, aufs Programm zu setzen in Luxemburg. Beim fantastischen Luxemburger Kammerorchester eröffne ich die Konzertsaison im Oktober und wir beginnen mit Kilars Orava. Das war tatsächlich auch ein Wunsch von mir und wurde auch positiv vom Orchester angenommen durch meine, ich sag mal so, die Doppelstaatlichkeit oder durch meinen Teil den polnischen Teil von mir. Ja, also das sind so die Komponisten, die ich wirklich Grażyna Bacewicz, fantastische Solokonzerte, zum Beispiel das Klavierkonzert, zum Beispiel die vielen Violinkonzerte, die sie geschrieben hat, ganz steht leider so ein bisschen im Schatten von Gubajdulina, zu Unrecht. Beide sind wirklich absolute Top-Komponistinnen. Also es ist alles durchdacht, es ist alles, und natürlich Penderecki. Also ein Traum von mir wäre es mal, die zweite Sinfonie zu machen. Das ist ja von 1980, wenn ich mich nicht irre, eine Auftragskomposition, Zubin Mehta, New York Philharmonic. Und ein Stück, was die sogenannte Heiligabend-Sinfonie, auch wenn er bestreitet, dass er das mit Absicht so komponiert hat, dieses Stille Nacht, Heilige Nacht. Und aber auf jeden Fall, also eins dieser Werke oder das polnische Requiem. Also wie gesagt, das sind alles so Sachen, die kann ich jedem nur ans Herz legen, weil das absolute höchste musikalische Qualität hat.
Ja, dann werden Sie vielleicht doch noch zum polnischen Botschafter der Musik oder Repertoirebotschafter Pols. Schauen wir mal, da ist ja noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft nach oben. Sie werden in einzelnen Ländern über unterschiedliche Agenturen vertreten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie wird das dann koordiniert? Haben Sie General Management oder auch unter dem Aspekt der Karriereplanung? Wie muss man sich das so vorstellen, als Außenstehender?
Aktuell ist es so, dass ich mein eigener General Manager bin und ich arbeite also in verschiedenen Länderbereichen, Japan, der deutschsprachige Raum, Skandinavien, UK, Benelux, Frankreich, Spanien mit Local Managements zusammen. Und die versorgen mich mit einigen Engagements und ich koordiniere das dann tatsächlich selbst, was noch geht. Aber wenn es mehr wird, wird es dann natürlich schwierig, weil es fallen manchmal zwei Anfragen auf einen Termin und das ist dann, ich sag mal so, da muss man aber auch, und das ist schwierig beim Generalmanagement, da muss man das nötige Vertrauen auch dazu haben, dass der Agent oder die Agentin die richtige Entscheidung für einen trifft. Und ich kenne genug Beispiele von Kolleginnen und Kollegen, wo es leider so ist, dass, hat mir neulich erst ein Kollege erzählt, dass der jetzt gar kein Management hat, sondern das alleine macht. Ich nenne jetzt auch hier keine Namen. Und dann ist er zu einem Orchester gekommen, bei dem er irgendwie vor Corona, ein paar Jahre vor Corona war. Und jetzt wieder, also es ist schon gut 6, 7, 8 Jahre her. Und dann kommt das Management zu ihm und sagt, Mensch, schön, dass wir Sie endlich wieder haben. Wir haben es jahrelang probiert, dass Sie wieder zu uns kommen. Und Ihre Agentur hat immer gesagt, nee, der kann nicht. Wir geben Ihnen jemand anderes. Das sind so Geschichten, die man dann im Nachhinein erfährt. Das ist höchst unangenehm. Deswegen für ein Generalmanagement muss man ein extremes Vertrauen haben und aufbauen, dass die Menschen, die die Anrufe entgegennehmen, die richtige Entscheidung für einen treffen. Aktuell mache ich das noch selbst, aber mit zunehmendem, es macht mir auch Spaß, das muss ich tatsächlich sagen, auch alle mit Informationen zu versorgen und gewisse, ja, Marketing-Ideen wäre jetzt ein zu hoch angesetzter Begriff, aber Strategien zu entwickeln. Wir sprechen auch sehr viel über Repertoire und deswegen aktuell noch alleine und was in der Zukunft passiert, das steht in den Sternen.
Sie debütieren bei der Sächsischen Staatskapelle am 19. Juni. Das ist ja fast wieder so eine Back-to-the-Roots-Geschichte, weil Sie in Dresden geboren sind. Mhm. Ist das für Sie gefühlt der Ritterschlag? Wie arbeitet man mit einem Orchester in dieser Liga, welches die Mendelssohn-Werke, die auf dem Programm stehen, quasi im Schlaf spielt?
Ja, wie man damit arbeitet, das sage ich Ihnen, wenn die erste Probe vorbei ist. Nein, also es ist tatsächlich so, dass etwas, das habe ich sehr, sehr schnell gelernt, oder das lernt man als, oder sollte man als junger Dirigent lernen, so mit Mitte 20, ist, dass man keine Rolle spielen sollte. Man muss authentisch sein. Wenn man versucht, jemand anderes zu sein, dann wird das einfach nichts. Das merken die Menschen einfach sofort. Ob man das, und auch wenn man vielleicht mal, was mir eigentlich so gut wie nie passiert, wenn man etwas lauter wird oder wenn man irgendwann mal was sagt, was vielleicht unpassend war, das geschieht manchmal im Eifer des Gefechts. Wenn man das aber aus vollstem Herzen sagt, dann merken die Menschen das. Dann heißt es, okay, der hat sich vielleicht im Ton vergriffen, aber er macht das, es ist auch nur passiert, weil entweder wir sind nicht so schnell nachgekommen oder weil er einfach nur möchte, dass wir besser werden. Und es ist natürlich so, dass vorsichtig gesagt, je besser in Anführungszeichen das Orchester ist, desto mehr Sachen werden vom Orchester alleine geregelt. Da muss man als Dirigent dann tatsächlich nicht immer eingreifen und kann sich auf bestimmte Mechanismen, die das Orchester hat, verlassen. Und das ist, glaube ich, ja auch eine der Hauptaufgaben, das direkt in der ersten Probe nach wenigen Takten zu erkennen. Was können die alleine lösen? Wo brauchen sie meine Hilfe? Wo nehme ich mich lieber zurück? Wie viel Vertrauen schenke ich, wie viel Kontrolle meinerseits setze ich ein. Und meine Erfahrung ist es gewesen, dass bei Orchestern dieses Kaliber, aber auch zum Beispiel bei extrem, bei kleineren Besetzungen, zum Beispiel bei Kammerorchestern, ich habe sehr viel mit den London Mozart Players gemacht, auf Tournee und in London, und da können sie, die sind so trainiert, weil die natürlich auch ein gewisses Standardrepertoire haben, da können sie in 2,5 Stunden ein komplettes Konzertprogramm auf die Beine stellen, und das ist so, dass es vom Radio mitgeschnitten werden kann. Ne? Da wird das einmal, und eine kurze Frage, wollen wir es können wir es à la Breve machen oder in 4, ist uns egal, wir ziehen mit Ihnen. So, da gibt es eine kurze Ansage und dann läuft das alles. Ne? Und das ist nicht überall möglich, aufgrund verschiedener Arbeitsbedingungen, verschiedener Traditionen, und man muss sich aber darauf tatsächlich einstellen. Bei der Staatskapelle ist es so, da spielen auch viele meiner ehemaligen Klassenkameraden im Orchester, und also ich kenne da einige Gesichter, und natürlich ist das ein Luxusklangkörper, würde ich jetzt sagen. Also das und gerade in dem Repertoire, da das ist einfach eine Freude und ich bin gespannt, was das Orchester einfach anbietet. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist ja so. Es kommt ja immer in der ersten Probe ein Angebot des Orchesters und ich habe die schottische mache ich seit vielen Jahren schon, habe die mit vielen Orchestern gemacht und bin sehr gespannt, was das ist ja auch ein Programm, was Thielemann letzte Saison machen sollte, aber ist dann leider erkrankt. Und sie haben auch keinen Ersatz gefunden, sondern was anderes gespielt. Also sie waren darauf eingestellt, dass das unter ihm zu spielen. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das sein wird. Aber die Vibes, die ich habe, das merken Sie jetzt, die sind tausendprozentig positiv.
Ja, Sie sind ja nicht nur Pianist und Dirigent, sondern auch Golfspieler. Wie kam es mit,
wo haben Sie das denn?
Sie sind sogar Vorsitzender oder Mitglied im Vorstand eines.
Ich war.
Das, naja, das war, ich was war, man so ja. alles in Ihrem Wikipedia-Eintrag liest, ne?
Also ich sollte dir vielleicht mal unbedingt eine kritischen Revision unterziehen, ja. Nein, also klar, man braucht irgendeine Art von Ausgleich. Und ich war seit Kindesbein an ein großer Fan von diesen Sportarten wie zum Beispiel Golf, wie zum Beispiel Snooker. Gerade eben die Weltmeisterschaft und sehr traurig, gestern Abend das Finale und hier im dem doch wunderbaren, tollen Hotel, in dem ich lebe, gibt es keinen Eurosport auf dem Fernseher hier. Deswegen konnte ich das Finale leider nicht schauen. Und also Snooker, Dart finde ich wahnsinnig interessant. Im Winter finde ich Curling interessant. Also das, was so der normale Durchschnittsmensch eher als so etwas komisch bezeichnen würde, das fasziniert mich. Und das Golfspielen, das mache ich schon sehr lange. Ich habe damit angefangen, da war ich, ich weiß nicht, 11 oder 12, auf jeden Fall noch zu D-Mark-Zeiten, das weiß ich noch. Und ja, die Natur, die Präzision, die Konzentration, das Muskelgedächtnis, die ich kann da total entspannen bei. Und bei einer weiteren Sportart, die ich seit einiger Zeit mache, ist das Bogenschießen. Das ist, das hat ja auch was, ich sag mal so, mit Körperspannung, mit Konzentration zu tun. Und ein Hochpräzisionssport. Und das ist so mein Ausgleich vom Beruf.
Welche Fragen von Journalisten nervt Sie?
Ja, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das ist die Frage, was an Ihnen ist Deutsch und was an Ihnen ist Polnisch. Und dann sage ich immer gar nichts, sondern gucke dem Journalisten in die Augen und dann ist er oder sie immer so unglaublich irritiert und dann kommt danach so Suggestivzeugs kommt dann aus den Leuten raus. Und dann heißt es, ja, bestimmt ist es das deutsche kapellmeisterliche Handwerk als Dirigent. Ja, und gerade weil sie bei Janowski gelernt haben. Und dann kommt die polnische Seele, das ist der Weltschmerz und Chopin und so weiter dazu. Und ich halte das alles für Zirkus und Käse. Also das sind so Fragen, die, es ist wirklich nicht so, ich stehe jetzt nicht irgendwie mit dem linken Fuß auf und an dem Tag bin ich Deutscher und dann stehe ich am nächsten Tag mit dem rechten Fuß auf und bin Pole oder umgekehrt oder so. Also das ist, das ist eine Frage, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Es gibt da auch, das ist auch so eine Henne-Ei-Frage, was war zuerst da? Also das, ich verschonen Sie mich bitte damit.
Schön, dass wir das mal geklärt haben. Und wir kommen jetzt so langsam aber sicher auf die Zielgerade. Normalerweise kommt hier, Sie kennen das, die obligatorische Frage nach einem Musiker- oder Dirigentenwitz. Bei Intendanten stelle ich auch gerne mal einen Intendantenwitz. Ich nehme auch einen Pianistenwitz oder eine Anekdote. Haben Sie etwas, was Sie begleitet?
Da haben Sie mich jetzt kalt erwischt. Also das habe ich tatsächlich. Eine Sache kann ich Ihnen sagen, das ist so, oder so, das ist so eine Anekdote, vielleicht auch so ein bisschen eine Lebensweisheit. Das hat mir Uroš Lajovic gesagt, der ehemalige Dirigierprofessor aus Wien, den ich mal getroffen habe. Und der Lehrer von Kirill Petrenko und Orozco Estrada und vielen anderen tollen Kollegen. Der hat gesagt, Dirigieren ist ganz einfach. Wenn jemand talentiert ist, dann braucht es 30 Minuten, um ihm oder ihr das beizubringen. Und wenn jemand untalentiert ist, dann dauert es 45 Minuten. Also das ist tatsächlich, ja, und trotzdem ist es so, dass Dirigieren eine Lebensaufgabe ist. Und der großartige Yuri Temikhanov hat mal gesagt, dass Dirigieren eine Aufgabe oder eine Tätigkeit eher für die zweite Lebenshälfte ist. Und daran angeschlossen kann ich noch vielleicht den großartigen Herbert von Karajan zitieren, der gesagt hat, den einzigen Fehler, den ein Dirigent machen kann, ist, jung zu sein. Zeitgleich ist er mit 28 Generalmusikdirektor in Aachen geworden. Also, es ist wirklich so, dass es ein voller Ambivalenzen und das ist an diesen drei kleinen Anekdoten vielleicht ganz anschaulich gezeigt, erklärt.
Dann kommt jetzt wirklich die Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum als aufstrebender Dirigent, wenn Sie auf die kommenden Monate und Jahre blicken?
Ich finde, dass Dirigenten sehr oft in einer sehr privilegierten Situation sind und viele sind sich dessen manchmal nicht bewusst. Man muss sich immer wieder ermahnen, selbst, dass man nicht derjenige ist, der die Musik macht, sondern man hilft quasi, die Musik zum Klingen zu bringen. Und man hat natürlich schon Verantwortung, das ist absolut klar. Aber ich würde mir für mich in allererster Linie wünschen, dass unabhängig davon, wie sich alles weiterentwickeln wird, welche Orchester in meinem Kalender irgendwann auftauchen werden, dass ich die Freude, den Spaß am Dirigieren nicht verliere, dass ich den Respekt vor Musikern nicht verliere und dass ich das ein oder andere Stück, wo ich viele Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte darauf warte, das mal dirigieren zu können und bei allem bescheiden und glücklich bleiben.
Der Dirigent als musikalische Hebamme, das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Matthäus Schmoliger.